ARD Sounds.
Jens, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat, dann redet man ja gerne mal übers Wetter. Hast du so ein paar Tipps gegen die Hitze?
Geh ins Schwimmbad.
Das ist eine gute Idee.
Das ist jetzt kein Beleg dafür, dass wir jetzt noch viel zu sagen haben, wenn ich mit so einem Tipp um die Ecke komme, oder?
Ja, und das ist keine gute Idee, wenn so ein Sommergewitter durchzieht, ne?
Damit, ja, das stimmt auch.
Sind wir direkt beim Thema und herzlich willkommen im Sportschau WM Update.
Wobei, das Stadion da in Philadelphia war von so einem Schwimmbad nicht so richtig weit entfernt, oder?
Das stimmt, aber kurz zur Einordnung müssen wir noch sagen, wir haben ja auch so ein bisschen Zeitverschiebung, ne? Also bei uns ist es ja gerade kurz nach 4, aber wenn ihr das hört, dann läuft schon das Spiel Jordanien gegen Algerien, wenn ihr früh dran seid. Ansonsten gibt's die Highlights in der Sportschau-App. Alles andere gibt's aber jetzt hier im WM-Update. Jens Weibroth ist da, ich bin Anne Hild und ja, womit wollen wir anfangen? Mit dem Torrekord, mit dem Regenrekord oder mit dem anderen Torrekord?
Mit einem Rekord würde ich anfangen, Anne.
Ja, es ist eine sehr gute Idee.
Übrigens, schön, dass du mal wieder dabei bist.
Ja, ja.
Ich habe dich jetzt ewig hier nicht mehr gehört.
Ja. Ich hatte auch heute schon direkt wieder so EM 2024 Vibes, ne? Erinnerst du dich noch, als wir im Stadion waren, Deutschland gegen Dänemark, als das Spiel dann unterbrochen war? Und du hast eben gemeint, es war so eine Viertelstunde ungefähr unterbrochen.
Das ist so mein Gefühl jetzt. Also ja, habe ich auch nicht nachgeschaut.
Nee, aber auf jeden Fall nicht so lang, wie der Hydration Break dann war bei Frankreich gegen Irak. Es hat in Strömen geregnet. Es gab ein Unwetter, Blitz, Donner. Das Spiel war für mehr als 2 Stunden unterbrochen. Und ich fand es sehr schön, in der Zeit wurde ja trotzdem gesendet. Und man muss ja irgendwie die Zeit überbrücken, bis wieder Fußball gespielt wird. Und da gab es folgendes Gespräch zwischen unserem Reporter Tom Bartels und unserem Experten Thomas Hitzelsberger.
Aber wo ist Gianni Infantino, wenn man ihn mal braucht?
Er ist ja hier.
So ist es. Warum kann er das nicht ändern? Ich dachte, er kriegt alles hin. Aber selbst da ist er machtlos.
Ich würde zusammenfassen, über Wasser gehen kann er noch nicht.
Übrigens hier nochmal die Hörempfehlung, der Podcast Behind the Games. Der Weg von Gianni Infantino zur Macht, den findet ihr bei ARD Sounds. Ist auf jeden Fall, kann man sich den einmal komplett anhören, wenn es wieder so eine lange Regenunterbrechung gibt.
Das hätte da reingepasst, ja, das stimmt. Ich finde, man muss den Kolleginnen und Kollegen, die da beteiligt waren an diesen 1,5 Stunden Impro, muss man auch nochmal echt ein großes Lob zollen. Also auch Kollege Malte Völz im Studio, zusammen mit unserem Experten Robin Gosens, auch Tom Bartels und Thomas Hitzelsberger, die dann im Stadion waren als Kommentatoren. Das war schon echt unterhaltsam.
Ja.
Und irgendwie, finde ich, hat das alles so unterstrichen, Stichwort sportlich werden. Irgendwie war das Wetter das Spektakulärste an dem ganzen Spiel, oder?
Oh, findest du? Also ich fand zum Beispiel das 1:0 von Kylian Mbappé, wir müssen vielleicht an der Stelle sagen, 3:0 für Frankreich gegen Irak ist es ausgegangen. Das 1:0, da dieser Traumschuss von der 16er-Kante, fand ich auch schon sehr spektakulär.
Wie hat Tom Bartels gesagt? Manuel Neuer hätte den gehalten.
Ja, weiß ich nicht. Ich denke, Manuel Neuer hätte nicht so schlecht ausgesehen bei dem Rückpass. Mhm. Wie es dann beim Irak vor dem 2:0 der Fall war. Kylian Mbappé hat jetzt auch 16 Tore, wie Miro Klose. Also der hat auch diesen Rekord eingestellt. Und ich glaube, der ist auf einem sehr guten Weg, da auch zum alleinigen Rekordtorschützen zu werden, wenn es keinen Lionel Messi gäbe. Aber ich glaube, Mbappé hat noch ein paar Jährchen mehr.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass er noch 1-2 WM spielt, ist auf jeden Fall größer als bei Leo Messi. Das kann man auf jeden Fall sagen. Insgesamt hast du natürlich schon recht. Da ist also gerade so die Anfangsphase, da kann man die Wucht der Franzosen schon so mal einmal live erleben. Aber nach dem 1-0 flacht das dann auch wirklich komplett ab. So, das ist dann, die gehen dann komplett in den Verwaltungsmodus, kaum Tempo. Klar, der Irak verteidigt das auch gut, aber es ist dann schon auch irgendwie bezeichnend, dass nach dieser unglaublich langen 1,5-stündigen Regenpause dann die zweite Halbzeit angepfiffen wird und dass dann der Irak quasi, du hast es gerade schon so leicht angedeutet, quasi den Franzosen das 2-0 auflegt. Das ist ja wirklich komplett absurd, dieses Tor. Es ist ein Abstoß.
Ja.
Ein Abstoß vom Boden. Und der Ball liegt auf der Fünferkante und der irakische Spieler spielt den Ball einfach in die Füße von Dembélé. Und Dembélé legt quer und Mbappé macht sein zweites Tor.
Ja.
Ja, und dann ist das Spiel eigentlich komplett gegessen. Deswegen komme ich dann am Ende zu dem Schluss, dass irgendwie so das ganze Wetter-Gewitter-Thema irgendwie spektakulärer war als das, was da auf dem Platz passiert ist. Was nicht die Leistung der Franzosen schmälern soll am Ende. Aber man merkt halt schon, keine Ahnung, wie hast du das wahrgenommen, solange sie nicht müssen, machen die auch nichts.
Ja, absolut. Also mich erinnert das ein bisschen an Spanien 2010. So diese, da hatte Spanien ja auch einfach diese 1-0-Mentalität. Ein Tor reicht, weil sie es einfach verwalten können. Und ich finde, das ist bei den Franzosen ja auch so. Die wissen ja, die haben die Qualität. Ich finde, auch bei den Wechseln merkst du, wie breit dieser Kader einfach ist. Das ist unfassbar.
Ja, das ist unglaublich. Deswegen erwartet man deswegen auch irgendwie mehr Spektakel, wenn man das kann sein. So, und dann ist es halt einfach nicht das Spektakel. Aber es ist halt trotzdem erfolgreich und es ist jetzt die vierte WM unter Didier Deschamps und zum vierten Mal ist er mit 2 Siegen in die WM gestartet.
Ja, und dann auch sicher in der K.O.-Runde mit dabei. Genau. Da geht es dann im letzten Gruppenspiel um den Gruppensieg.
Gegen Norwegen.
Ja, genau. Die Norweger, zwischendrin haben sie Platz 1 in der Gruppe verteidigt, den hatten sie ja nach dem ersten Spieltag. Haben jetzt am Ende 3-2 nur in Anführungszeichen gegen Senegal gespielt, sind deswegen Zweiter. Aber es ist tatsächlich noch offen, wenn es denn so weit geht, ob Deutschland im Achtelfinale gegen Frankreich oder gegen Norwegen spielt. Und jetzt mit den frischen Eindrücken von den beiden Spielen, was würdest du sagen, wer wäre der bessere Gegner für Deutschland?
Der bessere Gegner? Das ist
also beides, mit dem Deutschland besser klarkommen würde.
Das ist beides total schwer aufgrund der unnormalen Offensiven, die beide Gegner haben. Man hat bei den Norwegern gegen Senegal auch schon gesehen, dass sie haben ja auch wieder 2 Gegentore kassiert, gegen den Irak haben sie auch schon 1 kassiert, waren da auch über dieses Tor hinaus nicht immer sattelfest. Also du hast, glaube ich, mit den Offensivqualitäten, die Deutschland hat gegen die Norweger, potenziell eher ein bisschen leichteres Spiel als gegen die sehr, sehr starke Defensive der Franzosen. Und trotzdem ist das beides total unangenehm. Also ich finde jetzt, die Norweger gegen Senegal haben mich schon auch ein bisschen von ihrer Herangehensweise überrascht. Mhm. Du merkst es von der ersten Minute an, so eine Konterhaltung, mit der sie in dieses Spiel gegangen sind. Und das ist so, eigentlich sind sie ja auch sehr am Haben des Balls, am Ballbesitz orientiert und finden das auch immer eigentlich ganz gut. Und das haben sie jetzt einfach komplett dem Senegal überlassen und das war dann am Ende irgendwie auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Also ich finde, wenn die dann da einen Konter fahren, das ist dann, vielleicht bin ich auch ein bisschen wegen dieses Fotos, wo sie alle sich als Wikinger verkleidet haben vor der WM, immer noch so ein bisschen beeinflusst. Aber ich finde, das wirkt wirklich so, wie wenn die bei Vikings da so ein armes englisches Mittelalterdorf überfallen. Irgendwie, wenn die ganzen Riesen da losstürmen, um einen Konter zu fahren.
Ich finde allein diese riesigen Schritte, die Erling Haaland macht.
Ja, der geht ja dann so voran.
Ja, genau,
auch.
Aber das ist
so. Und dann kommen die anderen so hinterher. Ja, das sieht auch wie so eine Formation aus. Also wirklich komplett Wahnsinn. Ja.
Aber auch krass, ne? Haaland steht jetzt auch schon bei 4 Toren in 2 WM-Spielen. Und das sind ja seine einzigen beiden WM-Spiele. Vorher hat er einfach ja noch nie mit Norwegen an der WM teilgenommen. Und er ist aber jetzt schon norwegischer WM-Rekordtorschütze mit diesen 4 Toren, die er da gemacht hat. Das ist auch schon beeindruckend.
Beim 4. Tor, finde ich, sieht es so geil aus, weil er steht ja dann da so rund um irgendwie am Elfmeterpunkt so ungefähr und wartet eigentlich auf ein Zuspiel von der rechten Seite. Mhm. Und dann läuft der Ball an ihm vorbei und er regt sich auf, was das für ein Gurkenpass ist und dreht sich schon so aus der Situation raus und merkt dann auf einmal, ach guck mal, der kommt ja von der linken Seite wieder, der Ball, weil er ihn dann wieder bekommt. Und dann schafft er es gerade noch, sich irgendwie so zu positionieren, dass er den Fuß hinhalten kann. Klack, drin.
Ja, denn der springt ja noch so geil an die Unterkante der Latte.
Unterkante Latte, genau.
Ja, also wirklich beeindruckend und ich glaube, dass diese Norweger schon auch eine Chance haben gegen Frankreich.
Die haben jetzt 7 Tore gemacht, so viele wie bei allen WM-Teilnahmen vorher zusammen.
Es waren aber halt auch nicht so viele.
3, aber trotzdem.
Ja, aber es gibt nur ein einziges Team, das ein Torschützen mit noch mehr Treffern hat. Das ist Argentinien nach dem 2-0-Sieg heute gegen Österreich. Und wir haben eben schon über den Torrekord von Erling Haaland gesprochen und es gab natürlich noch einen und das ist jetzt der All-Time-Torrekord.
Messi, nuevo Messi, 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 el rebote en la puerta, Messi, gol, gol!
Wir müssen aber drüber reden, Jens. Im ersten Spiel hat er einen Hattrick gemacht, jetzt ein Doppelpack.
Meinst du, er lässt nach?
Er lässt nach.
Ich habe nicht den Eindruck, dass der nachlässt. Ich habe den Eindruck, der ist irgendwie, der ist besser als, also das sagt sich jetzt sehr leicht natürlich unter diesen Einflüssen und wenn man auch wirklich nochmal sich vor Augen führt, welche Bedeutung er für das Spiel der argentinischen Mannschaft hat. Aber es fühlt sich doch so an, als wäre der besser als je zuvor, oder?
Finde ich auch. Also es ist faszinierend. Ich war ja vor dem ersten Spiel noch so ein bisschen skeptisch, ob der dem Team überhaupt noch was geben kann, weil er halt einfach nicht mehr auf europäischem Top-Niveau unterwegs ist in seinem Liga-Alltag. Aber das ist, ja, ich finde auch, dass der einfach noch mal ein Stück besser geworden ist. Aber ich kann gar nicht genau sagen, woran ich das festmachen würde.
Ich finde, es ist noch eine andere Leichtigkeit. Ich hab den Eindruck, er muss niemandem mehr etwas beweisen. Auch sich selbst nicht. Er hat seinen Weltmeistertitel, hinter dem er immer hergehechelt ist. Und er ist jetzt, also das klingt natürlich jetzt, wenn man sich anschaut, wie Messi spielt, klingt das vielleicht auch irgendwie ein bisschen schief, aber er stellt sich schon mehr, viel mehr noch in den Dienst der Mannschaft, als es in den vergangenen Jahren so der Fall war. Also
er hat 33 Zweikämpfe bestritten und das waren die meisten. Also kein anderer Spieler hat mehr bestritten. Das ist ja schon anders
als früher. Du denkst ja immer so, ja okay, guck mal, der parkt dann da irgendwie maximal an der Mittellinie und wenn es gut läuft, schlendert der dann da irgendwie nach 3 Minuten hin. Aber das ist schon, er merkt halt einfach auch, dass er an bestimmten Stellen mehr auf seine Mitspieler angewiesen ist, als er es früher war. Und das kommt ihm, finde ich, und seiner Aura so auch nochmal ein bisschen zugute.
Ja. Und trotzdem ist das argentinische Spiel ja immer noch voll auf ihn ausgelegt. Ja. Also die versuchen ja wirklich immer noch, ihn zum Abschluss zu bringen.
Beim 2-0 ist das auch krass, ne? Mhm. Also er spielt Messi diese Chance, ermöglicht diese Chance mit so einem tollen Verlagerungsball auf Julian Alvarez, genau, der ist schon eingewechselt worden, so ein Querpass auf links, der Alvarez vergibt dann die erste Chance, die Torchance, und danach ist es, glaube ich, Paredes, der eigentlich selbst schießen könnte. So, das ist ein Abpraller. Der Torwart steht eigentlich zu weit vorm Tor. Er kann eigentlich Volley versuchen, direkt drauf zu schießen. Und der dreht aber so komisch ab. Und ich dachte, was macht er jetzt? Und dann, guck, er sucht Messi. Und dann spielt er Messi an. Und dann ist es aber schon irgendwie am Ende auch ein bisschen glücklich, dass Messi das zweite Tor macht.
Ja, schon. Aber ey, es ist halt wirklich, ich finde, jetzt wird nochmal deutlich, wie viel Talent schon immer natürlich in ihm gesteckt hat. Aber dass er das so konservieren konnte. Also, dass sein Talent quasi immer noch reicht. Der wird übrigens morgen 39 Jahre alt. Mhm. Aber er kann halt wirklich immer noch auf Top-Niveau mithalten.
Ja, und man, finde ich, darf auch nicht vergessen, dass Österreich insgesamt wirklich ein gutes Spiel macht. Also wir feiern jetzt voll Messi ab, aber Österreich war, finde ich, wirklich gut, gut strukturiert, mutig, aggressiv, diszipliniert. Ich finde, etwas zu verhalten im Torabschluss. Also sie haben zu wenig aus dem guten Spiel und aus dem guten Vortrag bis zum Strafraum gemacht, finde ich. Und trotzdem ist halt immer diese Lässigkeit, mit denen dann die Argentinier so teilweise diese Drucksituationen überspielen. Das finde ich so, ist wirklich beeindruckend.
Aber lass uns mal auf die DFB-Elf schauen. Die startet ja heute mit der Vorbereitung auf das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador. Klar ist jetzt schon, dass Torry Penso das Spiel pfeifen wird. Bei der WM 22 war es ja Stephanie Frappart als erste Frau, die ein WM-Spiel der Männer gepfiffen hat. Damals gab es den Sieg gegen Costa Rica, also vielleicht ein gutes Omen, obwohl das ja damals nicht gereicht hat, um in die K.O.-Runde einzuziehen, aber das ist ja jetzt schon alles safe. Aber bevor wir den Blick nach vorne richten, müssen wir über das reden, was gestern passiert ist. Am Nachmittag kam dann die Nachricht, Nico Schlotterbeck kann nicht mehr weitermachen bei dieser WM. Er hat eine Sprunggelenksverletzung. Und Nadim Amiri hat dann bei uns im Interview erzählt, wie er diesen Moment erlebt hat. Er lag nämlich quasi neben Schlotterbeck.
Ich war beim Physio, als wir die Entscheidung erfahren haben, er lag da neben mir, ich habe halt einfach die Leere in seinem Blick gesehen und es war schwer, Worte zu finden. Natürlich, sag mal ganz kurz, gute Besserung, aber ich glaube, so ein gesunder Abstand jetzt ist gut, dass er erstmal selbst realisiert, erstmal drauf klarkommt und dann weiß er natürlich, dass wir alle für ihn da sind.
Ja, hart, ne? Also, dass Schlotterbeck noch da ist und dann halt jetzt quasi ab heute sieht, wie sich die anderen auf das Spiel vorbereiten und selbst nicht mitmachen kann.
Ja, ist brutal. Hat, glaube ich, auch einen richtig großen oder hohen Stellenwert in der Mannschaft. Und natürlich ist das für das Team schon auch irgendwie, glaube ich, ein Einschnitt. Ne? Mhm. Es gibt auf einer total wichtigen, relevanten Position eine krasse Veränderung. Na klar, Jonathan Tah spielt bei den Bayern auch halb links. Habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht. Wir haben ja mit Conny und ich haben ja gestern auch schon darüber geredet. Also ist jetzt nicht so, dass das Gefüge da irgendwie ins Wanken gerät. Nee. Auf gar keinen Fall. Und trotzdem ist es ja eine Veränderung auf einer sehr, sehr wichtigen Position. Und das spielt natürlich dann irgendwie auch eine Rolle für das Team.
Also da wird es auf jeden Fall den Wechsel geben. Aber unser Experte Bastian Schweinsteiger, der würde noch auf einer anderen Position was machen. Und ich weiß nicht, ob das alle so auf dem Schirm gehabt hätten.
Warum nicht? Baumann bringen, Manuel Neuer eine Pause geben. Baumann hat es sich natürlich verdient, da auch im Tor zu stehen und WM zu machen. Das ist schon was Besonderes. Und ich glaube, jetzt sind wir qualifiziert. Natürlich sagt man immer, ja, man muss die Energie hochhalten und so weiter und so fort. Das geht auch, aber es ist natürlich auch gefährlich. Der eine oder andere, wie jetzt bei Nico Schlotterbeck, kann verletzt werden. Und das willst du natürlich nicht haben für die Round of, wie heißt das, 32.
Ja, das habe ich im ersten Moment gedacht, wäre ein interessanter Wechsel. Und auch diese Anerkennung für Oliver Baumann fände ich tatsächlich gar nicht so schlecht. vielleicht ist es auch wirklich nötig, Manuel Neuer eine Pause zu geben. Ich finde es aber super schwierig, wenn sich deine Innenverteidigung erst nochmal so richtig einspielen muss. Dann auch noch dahinter diesen Wechsel, der ja nicht unbedingt zwingend notwendig ist.
Ich würde es auch nicht machen. Also ich sehe die notwendig. Also es gibt diese Entscheidung. Manuel Neuer ist die Nummer 1. So einen Move machst du im Spiel um Platz 3. Wenn es das gibt, finde ich. So, dann musst du jetzt auch durchziehen.
Ja, stimmt. Ich würde es auch nicht machen. Dann lass uns doch mal über die Spiele sprechen, die jetzt heute im Laufe des Tages anstehen. Wir fangen mal an mit England gegen Ghana. Gespielt wird in Boston. Das ist ja die Stadt, in der die Schotten gerade erst abgereist sind und jetzt aber die Engländer eben da sind. Und unser Kollege Holger Dahl, der ist auch mit in Boston. Holger, wie sieht's denn aus mit den Bierbeständen? Ist da noch was da?
Ich glaube, es ist frisch nachgefüllt tatsächlich. Aber ich kann euch gerne von der Anekdote vom Flughafen erzählen. Das war richtig süß. Also als ich aus dem Flugzeug gekommen bin, ich bin ja aus Toronto angereist, habe ich am Gepäckband einen kleinen Talk mitgekriegt von einem Bostonian und einem englischen Fußballfan. Und der Bostonian, der schwärmte sozusagen von den letzten Tagen mit den Schotten und meinte dann zum Engländer. Also sein Vorurteil wäre ja, dass die Schotten so viel trinken könnten, wie sie wollten und sie würden trotzdem sympathisch bleiben. Und bei den Engländern hätte er Sorge, dass es in die falsche Richtung läuft.
Das kann ich mir irgendwie auch ganz gut vorstellen. Ja,
und sehr lustige Antwort des Engländers, er fürchtet das auch.
Ja, gut.
Ja, das ist so die Grundstimmung vor der Ankunft der Engländer in Boston.
Er scheint Turniererfahrung zu haben, der Mann. Ach ja, aber Holger, ich muss ja eins noch sagen, ne? Immer wenn ich deine Stimme höre, will ich direkt wieder Lieder über Dennis Undab singen. Ich reiß mich zusammen.
Tor, Tor, Tor. Ja, genau. Ja, das war ein toller Moment.
Apropos, wir weichen ab, Holger. Wir schweifen ab. Apropos singen. Die Engländer, die haben ja immer so ganz kreative Fangesänge, ne? Hast du da schon irgendwas über Thomas Tuchel wahrgenommen?
Nee, also tatsächlich nicht. Aber das mag auch am absoluten Schiedwetter hier in Boston liegen. Also Es sammeln sich im Moment nicht so viele Engländer, zumindest auf den Plätzen. Und da hier bei uns ja noch nicht Abend ist, kann ich auch noch keine Primärerfahrung aus den Pubs weitergeben. Da wird natürlich gesungen werden. Aber sie mögen ihn, den Thomas, solange er einfach erfolgreich ist. Und der hat ja tatsächlich mit der englischen Nationalmannschaft zuletzt wirklich kein Pflichtspiel verloren. Und auch wenn sie immer noch ein bisschen sauer sind, weil der eine liebt irgendwie Phil Foden, der andere Trent Alexander-Arnold, der anderen Harry Maguire und die sind ja alle nicht mit dabei, aber trotzdem finden sie den Tuchel gut. Ich glaube nur, dass das schnell umschlägt, wenn sie mal nicht mehr die richtigen Ergebnisse liefern, denn daran machen sie gerade ihre Liebe fest.
Bist du eigentlich ein bisschen traurig, dass du ins Stadion musst und nicht heute Abend in einem Pub gucken kannst?
Nein, das ist schon völlig in Ordnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Nationalhymne auch ziemlich cool wird und die Zwischenteile auch. Ich habe die Engländer schon ein paar Mal bei großen Turnieren gehabt. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo das gewesen ist, aber ich war dabei, als sie das erste Elfmeterschießen gewonnen haben nach ganz, 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 ganz langer Zeit. Und das waren immer tolle Momente und ich glaube, dass das jetzt hier in Boston, wobei in Boston ist es ja eigentlich gar nicht. Also das muss man sich in etwa so vorstellen, als ob du in Köln bist und die spielen in Gelsenkirchen. Also das Stadion ist ja weit außerhalb von Boston und mal gucken, wie die Stimmung da so sein wird.
Ja, du hast jetzt ja schon ein paar Spiele bei dieser Weltmeisterschaft gesehen, ne? Mit welchem Gefühl fährst du denn dann jetzt heute Abend da in dieses Stadion in
Gelsenkirchen
vor Boston?
Ich fahre da mit einem super Gefühl hin, weil ich voll Bock habe auf Harry Kane, den im Moment ja noch gemeinsam mit Gary Lineker erfolgreichsten WM-Torschützen Englands. Und ich glaube, dass die Chancen ganz gut stehen, dass der historische Harry quasi gegen Ghana noch ein zweites Tor oder ein drittes Tor oder ein viertes Tor irgendwie drauf sattelt. Und dann ist er alleiniger Torschütze. Vielleicht wird es ja auch der nächste Elfmeter. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen Statistik verliebt. Denn Harry Kane ist der erste Spieler, der fünf Elfmeter außerhalb eines Elfmeterschießens bei einer Fußball-Weltmeisterschaft versenkt hat. Also auf den habe ich voll Bock, aber auf die anderen natürlich auch.
Wenn die Anreise dahin so weit ist, sind die Bahnfahrten eigentlich genauso teuer wie in New York?
Habe ich gerade geguckt, sind günstiger. Also Du kommst mit dem Zug hier aus Boston hin für $11. Das ist ein fairer Preis.
Ja, das ist billiger als bei der Deutschen Bahn, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Kommst du nicht von Köln nach Gelsenkirchen? Nee.
Vermutlich nicht.
Aber vielleicht kommt man in Boston ja wirklich an. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, Holgi. Hab ein schönes Spiel.
Ja, Holger, ja, Dank. Hören wir dann wahrscheinlich heute Abend auch nochmal. Wie ist denn wirklich wahr, die Hymne live im Stadion von Gelsenkirchen, Boston zu hören?
Bostonkirchen. Ja.
Auf jeden Fall wäre der Gruppensieg für England so gut wie sicher, wenn sie heute Abend gegen Ghana gewinnen. 22 Uhr für alle, die es nicht ins Stadion schaffen, live zu sehen im Ersten und zu hören im Audiostream. Und da gibt es dann auch Panama gegen Kroatien. Um 1 Uhr ist da Anpfiff und die beiden sind ja schon so richtig unter Druck.
Ja, ist so. Vor allem die Kroaten, weil sie ja, na klar, dadurch, dass sie gegen England jetzt das schwerste Auftaktmatch hatten, was die Gruppe hergibt, auch so ein kleines bisschen schon vielleicht unter Druck stehen, um die eigenen Erwartungen nicht komplett nicht zu erfüllen. Da ist Panama, also man kann jetzt denken aufgrund der Ausgangslage, dass Panama möglicherweise Außenseiterfußball spielen wird, weil sie halt irgendwie so gefühlt der Außenseiter sind. Aber das ist eigentlich nicht Panama-Style, ne? Auch gegen Ghana im ersten Spiel fand ich sie eigentlich auch sehr, sehr gut, wenn sie den Ball mal hatten und haben das Spiel eigentlich auch bestimmt ein bisschen Pech gehabt am Ende. Und das ist aber dann ja was den Kroaten mit ihrem Umschaltansatz vielleicht auch dann entgegenkommt. Also ich habe Kroatien da voll auf dem Zettel. Wie siehst du das?
Ja, ich fand die auch gegen die Kroaten jetzt gegen England nicht schlecht, ja, zumindest gut, ja. Halt bis zur Pause. Ja. Da hat Tuchel ja anscheinend diese Märchenansprache gehalten, die alles verändert hat, was die Einstellung der Engländer
angeht. Auch super Tore gemacht in der ersten Halbzeit.
Ja, und Panama wartet jetzt halt immer noch auf den ersten WM-Punkt. Sie hatten gegen Ghana mehr Ballbesitz, mehr Abschlüsse, waren aber insgesamt zu harmlos. Deswegen sehe ich da schon eigentlich die besseren Karten bei Kroatien, außerdem Modric vor seinem 200. Länderspiel. Das ist ja dann auch nochmal so ein besonderer Moment,
auf jeden
der
Fall, ja.
Vielleicht was bewegen könnte. Ich bin aber auch sehr gespannt auf Portugal gegen Usbekistan. Gibt es auch live zu sehen im Ersten. Um 19 Uhr wird das schon angepfiffen. Also ja, eine freundliche Zeit, wenn man am nächsten Tag arbeiten muss. Und Portugal ist ja auch nicht gut ins Turnier gestartet. Das 1:1 gegen Kongo war so nicht unbedingt zu erwarten. Das ist auch immer noch mein Lieblingsfolgentitel bei dieser WM, euer Ronaldo. Das ist halt, glaube ich, das große Thema, ne? Cristiano Ronaldo, setzt du ihn dann doch auf die Bank, weil er so blass geblieben ist? Ist das Majestätsbeleidigung? Musst du dann als Trainer befürchten, dass du nach der WM kein Trainer mehr bist?
Ich glaube, Ronaldo sitzt nur dann auf der Bank, wenn er selbst sagt, Trainer, ich setze mich auf die Bank, dann hat hier keinen Sinn. Aber das Szenario sehe ich nicht, ehrlicherweise.
Ja, aber was machst du? Also wie kriegst du ihn dann besser ins Spiel, wenn du ihn spielen lassen willst?
Ja, du musst es dann halt wieder auf ihn zuschneiden. Die Frage ist, ob er tatsächlich die Physis noch hat, die er früher hatte, als das Spiel auf ihn zugeschnitten war. Im Moment wirkt er ja so fremdkörperig, ne? Mhm. Also ja, das eben. Ist ja eine Mannschaft, die eher auch tatsächlich eher feinen Kombinationsfußball spielen will, so tendenziell. Und da ist er aber, ist, finde ich, sehr schwer einzubinden. Und das ist, ich bin gespannt, welche Lösung der Trainer der Portugiesen, Martinez, er sich da ausdenkt. Also, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade keine ein. Und ich meine, Kongo hat ja eine Vorlage geliefert, wie Usbekistan das angehen muss, ne? Sei aggressiv, gib den Portugiesen nicht den Hauch einer Möglichkeit, in die Tiefe zu kommen. Und dann werden sie sich auch gegen Usbekistan schwer tun.
Vor allem, Usbekistan hat zwar zum Auftakt 1:3 gegen Kolumbien verloren, aber genauso viele Torschüsse gehabt wie Portugal und einen höheren XG-Wert. Mhm. Also eigentlich ja gefährlicher unterwegs gewesen, auch wenn es dafür halt leider keine Punkte gibt. Aber Kolumbien ist das Stichwort für das letzte Spiel des zweiten Gruppenspieltags. Wir sind tatsächlich schon am Ende dieser in der zweiten Hälfte der Gruppenphase, sagen wir es mal so.
In der zweiten Hälfte von 3 Spielen? Wie geht das denn?
Na so, Kolumbien gegen Kongo, 4 Uhr, auch live zu sehen, wer da dann noch wach ist im Ersten, ansonsten auch gerne zum Einschlafen hören im Audiostream. Könnte halt wieder so eine Diaz-Show werden.
Ja, fand ich am ersten Spieltag total überzeugend. Kolumbien war richtig gut und denen traue ich auch wirklich, wirklich ein bisschen was zu jetzt. Auch gerade, weil Luis Diaz offenbar richtig Bock hat so und das in Kombination James turnt ja auch immer noch darum. Und das ist aber trotzdem immer noch sehr, sehr zielstrebig und auch variantenreich in Ballbesitz. Und das ist gut. Und Kongo, ja, die waren gegen Portugal zweikampfstark, die waren aggressiv, ja. Die haben auch Tempo. Aber gegen Usbekistan, Kongo ist wahrscheinlich eher noch ein bisschen stärker als Usbekistan, würde ich jetzt so vermuten. Aber trotzdem ist Kolumbien genau mit diesen Skills sehr gut klargekommen.
Ja.
Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das wieder in so eine Richtung geht.
Also es könnte ein sehr körperliches Spiel auf jeden Fall werden, wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen. Wenn ihr keine Lust habt, so lange wach zu bleiben, dann hört ihr auf jeden Fall, wie es ausgegangen ist bei uns morgen nochmal im WM-Update.
Ja, seid wieder dabei. Macht's gut.